Markus Kapitel 1, Vers 21. Und sie begaben sich nach Kapernaum, und er ging am Sabbat sogleich in die Synagoge und lehrte, Herr Jesus. Und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie die Schriftgelehrten. Schönen guten Morgen, liebe Geschwister. Das war mein Einführungstext. Nicht wie die Schriftgelehrten, sondern anders. Jesus hat anders gelehrt. Und das war nicht die Meinung von einem oder von zwei Leuten, sondern alle haben das erkannt. Da ist was dran. Jesus Christus war anders, war nicht wie die Schriftgelehrten. Ich hatte in einem Gespräch mit einigen Bekannten von mir über alpine Erfahrung gesprochen. Was heißt alpine Erfahrung? Da kann man schon in den Alpen gut wandern, klettern gehen und so weiter. Ich hatte dann überlegt, weiß jemand, wie die Berge in Nordamerika und Südamerika heißen? Diese große Kette? Ja? Die Anden, ja? Und ich hatte überlegt, wenn man ganz gute alpine Erfahrung hat, kann man dann in den Anden gehen? Kann man nicht. Ja, die alpine Erfahrung nutzt hier in Deutschland, Österreich, da sind die Anden, dann braucht man eine andere Erfahrung. Und ich hatte wirklich überlegt, wie ist eigentlich anders zu sein in dieser Welt? Und wir haben eine ganz interessante Eigenschaft, wir, die siebenten Tags Adventisten. Wir sind anders. Wir sind nicht wie die meisten Menschen, sagen wir so, hier auf dieser Erde. Was ist mit einer dritten Meinung? Ein rumänischer Schriftsteller hat schon einen Dialog erfunden, und er hat gesagt, im Prinzip, wenn zwei Menschen kontrovers diskutieren, ein Dritter, der kommt, welche Möglichkeiten hat? Er kann mit dem Ersten einverstanden sein, er kann mit dem Zweiten einverstanden sein, oder, was kann noch? Er kann eine eigene Meinung haben, die eigentlich komplett unabhängig davon ist. Und er sagt, mit unserem Charakter, also der Mensch hier, der hieß Archib, passiert was ganz Merkwürdiges. Und er erzählt so ganz lustig einfach die Geschichte, was kann noch sein? Also wenn nicht mit dem Ersten, nicht mit dem Zweiten, nicht mit meiner dritten Meinung einverstanden ist, was kann noch fehlen? Und ich sage euch, er war mit allen einverstanden. Ja, also mit allen, egal ob es kommt. Der Erste sagt was, ja, der hat recht. Der Zweite, nee, das stimmt nicht, das ist so und so. Ah, wenn ich richtig überlege, dann hat er doch recht. Ja, also mit jedem einverstanden zu sein, wie ist das eigentlich? Und warum möchte man im Prinzip mit jedem einverstanden sein? Ist einfach. Man denkt, ich möchte, dass die Menschen über mich denken, dass ich ein guter Mensch bin. Ja? Ich möchte keinen Streit haben, ich will nur Frieden haben. Aber das hält nicht. Das kann nicht funktionieren. Und ich sage euch, im Glaubensfragen gibt es auch Fälle, wo man sagt, ja, jeder hat recht. Kennen wir diese, wie das heißt, diese neue Tendenz? Im Glaubensfragen, diese neue Tendenz, die sagt, jeder hat recht. Toleranz, ja, und es gibt noch so eine Massenbewegung. Lauter? Die Ökumene, genau. Die sagen, jeder hat recht. Das heißt, ich kann machen, was ich als richtig empfinde. Ich habe recht, du hast recht, wir haben alle recht. Geht das bei uns? Anders zu denken, ist es nicht einfach. Und ich denke, wir als Adventisten, wir sind einfach gekennzeichnet, wir sind nicht wie die meisten Menschen, ich wiederhole das. Philipper Kapitel 3, Vers 15, da steht, lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein, und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Das heißt, wenn man anders denkt, aber man weiß nicht, ob das richtig oder falsch ist, hat man eine einzige Chance, das festzustellen. Man sollte Gott im Gebet fragen und mit Erfahrungen und mit Zeichen, ob das richtig ist oder nicht. Und Gott gibt die Antwort. Wir trinken und wir essen anders. Wir haben jetzt in der Lesung bei der Sabbatschule gehört, Alkohol zu trinken. Ja, das weiß jeder, die Adventisten sind keine großen Fans davon, ne? Die trinken keinen Alkohol. Aber auch als Vegetarier zu leben, ist nicht so ganz einfach. Also ich hatte Erfahrungen gemacht, wenn irgendwo, wo ich gehe und ich bin zum Mittagessen oder zum Essen eingeladen, ich sage, ja, ich bin Vegetarier, oh, aber warum? Und dann entsteht einfach so eine Diskussion. Und nachdem das geklärt ist, kommt ein bisschen Sport und Lust. Und ja, das muss man alles ein bisschen noch vertragen. Ist aber, ich glaube, nicht so dramatisch. Ich war in einer Dienstreise in Russland und die Menschen haben einfach uns so Alkohol angeboten, wie da üblich ist. Und ich habe gesagt, ja, es tut mir leid, ich benötige nicht, vielen Dank. Und da hat es so eine Kehrwende erfolgt. Und zwar, dann hatte der Leiter der jeweiligen Firma gesagt, ich trinke auch nicht. Und wir wissen nicht, also die Kollegen haben mir erzählt, ja, die haben so eine Strategie, die möchten, dass die Besucher mal ein bisschen trinken, dass die nicht mehr so beisammen sind. Und dann können die was bewirken oder irgendwie so Informationen rausholen. Dann hat der Mensch gesagt, oh, da, der trinkt nicht. Dann haben wir ein Problem. Ja, weil das ist nicht üblich ist. Und manche Manager sagen, ja, wenn ihr zu so einer Dienstreise geht, dann macht, was die sagen. Ja, sonst gefährdet ihr das Geschäft. Also für mich war es unwichtig. Ja, und wenn das Geschäft nicht zustande kommt, finden wir ein anderes. Ich habe gesagt, ich trinke nicht. Das waren sehr hochrangige Personen, also mit dicken Geldbeuteln. Und das war ganz interessant. Dann haben wir erzählt, ja, warum trinke ich nicht, warum mache ich das und das. Es ist ganz interessant und ich kann euch ermutigen, Mut zu haben, anders zu sein. Wir haben ein anderes Beispiel von jemandem, der anders war. Und das steht im Daniel, Kapitel 1, Vers 8. Wir können da gemeinsam lesen. Daniel, Kapitel 1, Vers 8. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit dem Königsspeise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte. Und er bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Und wir müssen vielleicht kurz überlegen, also was war der Status dieser Kriegsgefangene? Ja, die waren gebildete junge Leute, aber die waren immer noch Gefangene. Also der König hätte sagen können, ich hätte euch umbringen können und nur durch meine Gnade seid ihr noch am Leben. Ich habe euch das und das gegeben und jetzt kommt das. Ihr lehnt einfach diese, das ist eine Kleinigkeit, das Essen, das ist nichts. Und ich bin schon davon überzeugt, dem Daniel wurde bewusst, wenn ich das mache, ist mein eigenes Leben in der Gefahr. Also vielleicht bekommt einfach der Kaiser diese Nachricht, wenn er nicht so ganz gut bei Laune ist. Und dann kann es schon schief laufen. Der Kämmerer sagte, Vers 10, geht weiter. Der sprach zu ihm, ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speise und eurem Trinken bestimmt hat. Also ich habe das nicht gemacht. Er hat gesagt, gib ihm dann so ein Schwein und so weiter. Ja? Und jetzt kommt ein Niemand, ja, ein Daniel, wer ist Daniel? Und sagt, danke, nein, ich brauche nicht. Wenn er merken würde, dass euer Aussehen schlechter ist als das der anderen jungen Leute eures Alters, so brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben. Also er wusste schon, also der Kämmerer, von der Reaktion des Kämmerers wissen wir, also mit dem König konnte man so keinen Spaß machen, ja? Also da musste man schon vorsichtig sein. Vers 11, da sprach Daniel zu dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Mischael und Asaria gesetzt hatte, versuch's doch mit deinen Knechten 10 Tage und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und ich muss sagen, ich bewundere auch dieser Mut. Also in meinem Fall, was hätte passieren können? Ja, vielleicht kommt einfach das Geschäft nicht zustande, weil die sind ein bisschen beleidigt. Dann kommen wir nach Hause, hoffentlich. Ja, vielleicht aus Russland ist nicht so ganz ohne. Aber dann ist alles in Ordnung. Aber der Daniel hatte sein Leben riskiert. Hätte schief laufen können an der Stelle. Er hatte Mut gehabt, anders zu sein und Gott hat ihm dafür gelohnt. Was ist heutzutage mit der Moral? Wir haben gehört, also in den letzten 40, 50 Jahren hat sich die Moral komplett verändert auf dieser Erde, ist komplett anders geworden. Also was unsere Eltern, wenn die jung waren, erlebt hatten, ist anders nicht mehr gültig. Und wir hören auch in unseren Kreisen, wir leben doch in dem 21. Jahrhundert, wir müssen uns anpassen. Kann man in diesem Zusammenhang, in dieser Umstände noch anders sein, wenn die sagen, ja, also auch die Kirche muss reformiert werden. Die Katholiken, die reformieren sich auch. Ja, da müssen wir auch mitmachen. Hat man in dieser Situation noch Mut zu sagen, nein, ich bleibe so, wie die Gemeinde Gottes am Anfang war? Was hat diese veränderte Moral gebracht in den letzten 50 Jahren, 40, 50 Jahren? Die Abschaffung fast der Familie, Depression, Krankheit, Unglück. Das ist die Ernte, die wir sehen. Weil die Menschen, vielleicht die meisten, nicht keinen Mut gehabt hatten zu sagen, nein, ich möchte bei meinen Prinzipien bleiben, ich möchte anders sein, wie der Trend uns zeigt. Zu Ehe und Familie sagt die Schrift im Hebräer Kapitel 13, Vers 4, die Ehe soll von allem in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt, die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Und das ist, hinter diesem Bibelvers steht kein Ablaufdatum. Steht nicht 1950, also bitte vor 1950 verwenden. Das ist kein Ablaufdatum an der Stelle. Und ich denke, das gilt heute und wird auch in der Zukunft auch gelten. Und wir haben gute Beispiele auch von der Vergangenheit. Ein sehr guter Kandidat dafür ist unser Bruder im Glauben, Josef. Ja, wir kennen, er war einfach ein Diener beim Haus von Potiphar. Ja, und was ist ein Diener? Ist, ja, vielleicht heute wieder ein Angestellter, so ein Hausverwalter. Und dann kommt die Hausherrin sozusagen, die Frau Potiphar, und macht ihm ein Angebot. Ja, wir kennen schon die Geschichte. Und er hätte überlegen können, also das sieht keiner und wird keiner erfahren. Ich bin auch jung, ja, und passt zusammen, okay, dann ist in Ordnung. Und er hat gesagt, nein, ich habe meinen Gott, der einfach mich richten wird und er sieht mich. Und er hat das einfach gesagt, ich möchte dein Angebot nicht wahrnehmen. Aber ist ganz nett von dir. Ja, er hat den Mut gehabt und er wusste schon, wenn er das sagt, dann wird einfach sein Leben in diesem Hause nicht mehr die Qualität haben, die vorher war. Weil wenn jemand in dieser Position, also die Hausherrin, irgendwie so was mit ihm hat und sie abgelehnt wurde, dann wird wahrscheinlich schwer. Ja? Er hat gesagt, ich habe aber andere Referenzen, ich möchte anders sein und ich muss mich vor Gott verantworten. Und hat geschafft. Und ich denke, in dieser Umstände ist sogar lobenswert, dass gerade in dieser Umstände geschafft hat. Und ich glaube, auf der anderen Seite der Medaille, in dieser Standhaftigkeit in den Prinzipien, haben wir auch jemand, der auch Gottes Mensch war, aber der hat nicht geschafft. Wisst ihr, von wem es geht? Also David, ich hätte noch stärker betont, der Salomo, ja? Was war mit Salomo? Der war ein gesegneter König, und, genau, hatte viele Frauen. Warum hatte er viele Frauen? Man denkt, okay, der hatte richtig so ein, wie soll ich sagen, eine körperliche Einstellung, der brauchte viele Frauen. Das stimmt nicht. Es war üblich, dass in der Antike damals die Könige allgemein hatten sehr viele Frauen. Und der Bessere war, der so, ich weiß nicht, ob Harem ein bekanntes Wort ist, oder dass ein größeres Harem hatte. Und er hatte gesagt, ja, guck mal, der vom Assyrer, der hat nur 500, ja, ich muss irgendwie noch was machen, dass ich 1000 habe oder irgendwie mehr. Ja, Status. Und was hätte Salomo sagen können? Ich habe meinen Gott und er möchte, dass jeder Mann eine Frau hat. Er hat aber gesagt, nein, da habe ich vielleicht einen Imageverlust in dieser Gegend, ja, dann muss ich irgendwo was wirken an der Stelle. Und er hat nicht geschafft. Und ich denke, er hat was ganz Wichtiges verloren oder verpasst. Er hat das Segen einer gesegneten und glücklichen Familie nicht gehabt, weil in diesen Umständen kann man sowas nicht haben. Er wollte aber nicht anders sein wie die anderen Könige und das war nicht gut. Anders sein kostet viel. Also wir sollen nicht denken, ja, ich bin anders, dann passt schon. Und die sagen, ja, okay, du machst es gut. Also anders sein kostet Opfer, kostet Zeit, kostet Geld, kostet die Arbeit, kostet vielleicht das Leben und ist nicht kostenfrei. Ist euch der Name August Landmesser bekannt? Sagt euch was? August Landmesser. Nie gehört? Ich sag euch. 1936 kam der Führer, der Adolf Hitler, in Hamburg und er wurde empfangen. Ja, von einer großen Masse und jeder hat einfach begrüßt, so mit dem üblichen Begrüßungszeichen. Und dieser Mensch, August Landmesser, was hat er gemacht? Also rechts vor ihm waren einfach Leute, die begrüßt haben, links waren, unter ihm war so eine Tribüne oder so und überall, also waren einfach Leute, die begrüßt haben. Und der stand so. Ja? Und ich denke, wäre einfach kein Problem gewesen, hätte jemand das nicht fotografiert. Also von weit, so kommt der Führer, macht ein Foto. Und als die das publizieren wollten in der Zeitschrift oder in der Zeitung, haben die geschaut, ist ein Fehler oder hat die Kamera irgendwie sowas gemacht? Dann haben die vergrößert. Nee, der Mensch steht einfach so. Und dann haben die einfach recherchiert, wer ist das? Und da haben die gefragt, kennt ihr den Mann? Und haben die einfach ihn gefunden, natürlich ins Gefängnis geschickt. Er konnte aus Glaubensgründen den Führer nicht begrüßen. Ja? Und das war für ihn nicht kostenfrei, ja? Und nicht opferfrei. Aber Mut zu haben, das zu machen, das ist aber eine interessante Sache. Da steht die Geschichte über ihn, kann man im Internet lesen, der Mensch, der Hitler trotzte. Und wie war Jesus Christus? Ist ganz wichtig. Er war anders, wie heutzutage die meisten Politiker oder große Manager sind. Und ich sage euch, dieser politische Korrektheit, die heute hochgepriesen wird, da hatte Jesus Christus nicht mitgemacht. Wenn er was sagen wollte, dann hat er ganz klar gesagt, Matthäus 23, Vers 13, aber wehe euch, ihr Schriftgelehrter und Pharisäer, ihr Heuchler. Ja, politische Korrektheit heißt, über eine Minorität nicht schlecht zu reden, egal was sie tut. Auch wenn die schlechte Sachen tut oder gute Sachen tut. Das darf man nicht ansprechen. Das ist die politische Korrektheit. Herr Jesus Christus sagte ganz klar, ihr Heuchler. Ja, also er hatte sich nicht irgendwie so geschämt zu sagen, ja, vielleicht ja, sagen die, dass ich so ein Fundamentalist oder radikal bin, soll ich vielleicht ein bisschen die Wortwahl mal ein bisschen kurz anpassen. Er hat ganz klar gesagt, er war kompromissfrei, und zwar Matthäus 21, Vers 12. Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Er hätte sagen können, vielleicht, ich mache einen Vorschlag, mache eine Petition beim Synedrium und sage, das ist nicht so ganz gut. Und wir schauen, wie viele, machen wir so eine Völkerbefragung und wir entscheiden, dass die Verkäufer nicht mehr zugelassen werden im Tempel. Hat aber nicht gemacht, hat einfach die Schwere dieser Ungutes erkannt. Und hat gesagt, das müssen wir sofort agieren, ja, ohne Kompromiss, wenn es richtig um Glaubensfragen geht. Und um Missbrauch der, sagen wir so, Gottesumgebung für solche Sachen, da muss man sofort agieren. Unbeugsam. Matthäus Kapitel 4, Vers 8. Es geht um das Gespräch zwischen Jesus und dem Verführer. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und sie zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Wir wissen schon, er wurde in die Wüste geführt, gerade um vor dieser Glaubensprüfung gestellt zu werden. Und er hatte Kraft, auch dass er so Hunger, sehr starker Hunger hatte und so weiter. Wir kennen die Geschichte mit dem Brot. Und er hatte gesagt, ich brauche das nicht. Ich habe eine andere Referenz. Also ich muss mich vor Gott, von meinem Vater verantwortlichen. Was sagt die Schrift im 1. Petrus Kapitel 1, Vers 14? Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein um eurem ganzen Wandel. Heilig zu sein wird heute sehr unpassend verwendet. Wann sagen wir heute über jemanden, der, dass es heilig sei? Ja, so eine Kuppe. So, das tue ich nicht und ja, er denkt sich, es ist heilig. Ne? Also, und dieses Wort Heiligkeit ist heute leider in dieser Hinsicht dann missbraucht. Wir müssen überlegen, heilig ist ein Mensch, der einfach dem Gott dienen möchte und auf seinen Sünden dann verzichten möchte und diese bereut. Das ist ein heiliger Mensch und versucht einfach mit all seinen Kräften nicht mehr zu sündigen. Ja? Und wir müssen einfach schauen, das heißt auch anders zu sein, wenn man heilig sein möchte. Und jetzt kommen Adjektive von Zustände, was eigentlich heutzutage nicht mehr so ganz, ganz wichtig sind. 2. Petrus Kapitel 1, Abvers 5. So wendet 2. Petrus 1, Abvers 5. So wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit. Und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Tugend, Erkenntnis, Mäßigkeit, Geduld, Frömmigkeit. Das sind Worte, die heutzutage die Bedeutung verloren haben oder werden anders verwendet. Mäßigkeit, Geduld, Frömmigkeit. Und der Text sagt, die brüderliche Liebe kommt vor der Liebe zu allen Menschen. Das heißt, ich muss erstmal lernen, die Geschwister, die Glaubensgeschwister zu lieben und dann kann ich behaupten, ich möchte alle Menschen lieben. Aber in all diesen Sachen müssen wir anders sein. Und dieses Anders, wie gesagt, das ist nicht kostenfrei. Ich erinnere mich, es war vor Jahren in Deutschland so eine Fernsehwerbung und da ging es um Tetra-Pak-Verpackungen. Und es war eine Familie, die sowas nicht hatte, die hatte so Milchflaschen in Glasflaschen, durchsichtige Flaschen. Und man weiß schon, das Licht zerstört die Vitamine und so. Und bevor die Flasche aus dem Kühlschrank genommen wurde, hat man einfach alle Jalousies runtergetan, dass im Haus komplett eine Dunkelheit herrschte. Ja, vielleicht erinnert euch an diese Werbung. Und dann fragt das Mädchen, Mama, sind wir anders? Ja, sie war zu Besuch bei der anderen Schülerin und die machen sowas nicht. Sind wir anders? Und ich hatte auch diese Frage von meiner Tochter gestellt bekommen. Ja, weil wir im Kindergarten nicht alles machen oder gemacht haben, was die anderen machen müssten. Und die Kinder merken schon ganz früh, dass wir anders sind. Und ich gebe auch ein Beispiel. Ob für Kinder oder Erwachsene. Die Millionen Jahre an Evolution, wir sind schon davon überzeugt, dass es nie gab. Ja, wir glauben, dass es nie gab, diese Millionen Jahre. Im Kindergarten, jetzt bei den Kindern, gab es einen Kusstag, in dem die Buben und die Mädchen sich küssen. Ja, und wir haben gesagt, was ist das? Wir können nicht mitmachen. Ja, aber das ist ganz so unschuldig und ist so Spaß und so. Und wie kann man machen? Also heutzutage muss man sagen, stopp, ich mache nicht mit. und sind viele interessante Sachen, die noch passieren heutzutage. In der Schule, also die ersten vier Klassen in der Grundschule, gibt es eine Einführung in die Intimität für unsere Kinder, wo die eine Pflichtanwesenheit haben müssen. Ja, also da waren konservative Eltern, die gesagt haben, ich möchte nicht, dass mein Kind über solche Sachen erfährt. Und die mussten Bußgeld bezahlen und die wollten nicht und die wurden ins Gefängnis geworfen und so weiter. In Deutschland, 2000er Jahre. Wir wissen, dass Zauberei kein Spaß ist, sondern ein Versuch des Reichen des Bösen, unsere Kinder gefangen zu nehmen. Und das wird in der Kindergartenschule als so Spaß und irgendwie ja, passt schon. Wie ist es da, in dieser Situation anders zu sein? Wir, die Adventisten, halten an der altmodischen, sage ich mal so, altmodischen Reinheit der Ehe. Vielleicht nicht alle inzwischen, aber die meisten schon und ich denke, es ist gut so. Am Wochenende, wir gehen schlafen, wenn die meisten aufstehen und gehen einfach zum Club oder so, na, da sind wir wieder anders wie die anderen. Wir kommen am Sabbat oder am Samstag in die Gemeinde, wo die meisten sagen, das ist mein Haupteinkaufstag. Da gehe ich von früher bis nachmittags spät und mache so die Einkaufsrunde überall. Wir glauben, dass die Bibel kein Märchenbuch ist. Und wenn andere aus einem Märchenbuch den Kindern vor dem Schlaf lesen, wir lesen den Kindern aus der Bibel oder aus einem Andachtsbuch. Und wir hoffen, dass uns Gott der Glaube gegeben hat, dass wir eine bessere Welt haben und nicht, dass wir besser für diese Welt werden. Oder nicht nur das. Es gab eine Erzählung, um Mut zur Überzeugung. Und zwar, es gab einen Philosophieprofessor bei einer bekannten Universität und der war ein sehr bekannter Atheist. Und er hatte einfach so eine Art und Weise, das Ganze vorzutragen, dass die meisten Studenten gesagt haben, also nach dem Semester, ja, es kann sein, dass es Gott nicht gibt. Ja, vielleicht hat er recht. Und er hat immer provoziert, einfach eine Demonstration gemacht. Er hat immer gesagt, er herausfordert Gott, wenn er existiert, eine Sache zu unterbinden. Und zwar hat er so ein Stück Kreide genommen und hat gesagt, ich lasse das runter. Und wenn das auf den Boden fällt und nichts zerbricht, ja, dann gibt es Gott. Ansonsten gibt es keinen Gott. Und hat jahrelang diese Demonstration immer am Ende der Veranstaltung nach den 6 Monaten, Semesterende, gemacht. Und die Kreide zerbrach immer und sagt, es gibt kein Gott. Und das wurde bekannt. Und ein junger Schüler wollte einfach zur Uni gehen und nachdem einfach aufgrund seiner guten Noten zu dieser Universität kam, hat er gehört, er war ein gläubiger Mensch. Er war so ein richtig gläubiger junger Mann. Und hatte gehört, dass es ein atheistischer Philosophieprofessor gibt, der einfach dieser Herausforderung, dieser Szene, Demonstration machen möchte. Und er hat gefragt, der Professor, gibt es in diesem Raum noch jemanden, der an Gott glaubt? Hat er immer gefragt und hat er sich keiner getraut, Ja zu sagen. Und dann hat er seine Demonstration mit der Kreide gemacht. Und unser junger Mann kommt einfach zu dieser Uni. Und wir wissen schon, also die Kinder sind in der Gemeinde, ich würde sagen, quasi geschützt von dem äußeren Einfluss und das ist gut in diesem Alter. Und er war so ein sehr gläubiger junger Mann und jeder hat gesagt, ja, das ist ganz gut. Und jetzt ist er alleingestellt und muss einfach in dieser Wochen vor Semesterende immer dieser Veranstaltungen zuhören und sagt, ich habe keine Chance. Und dann sagt er, ich habe keine Chance anders als zu beten. Und er hat tagelang gebetet, dass er für dieses Augenblick, der wusste, dass es kommen wird, dass Gott ihm Kraft gibt. Und kommt einfach zu dieser Szene, Semesterende, kommt der Professor und fragt der Professor, nachdem seine Plädoyer gemacht hat, ist in diesem Raum noch jemand, der an Gott glaubt? Und der junge Mann hat gesagt, ich war so gut bei meiner Bibelschullektion, ich wusste immer und ich hatte immer gelernt, was ich, wenn die Stunde der Versuchung kommen will, was ich tun muss. Jetzt ist die Stunde da, was mache ich? Ist ein schwerer Augenblick, oder? Da waren die 300 Studenten und der Prof, der war so. Und er steht auf. Das war zum ersten Mal nach vielen Jahren, wo der Prof, was? Glaubst du an Gott? Ja. Okay, dann herausfordere ich Gott, einfach das zu unterbinden. Und er hat die Kreide genommen, er hat gesagt, wenn die Kreide runterfällt und nichts zerbricht, dann gibt es Gott. Und er lässt fallen und so er die, wie die Kreide gehalten hat, fiel zuerst auf seine Schulter und rollte ganz langsam runter und zerbrach nicht. Der Prof hat alles weggeworfen und ist rausgerannt. Die anderen Studenten haben gefragt, wie ist das passiert? Wie kann sein? Wie kann es sein? Und er konnte bezeugen, ich habe jeden Tag in diesem Semester gebetet, dass Gott mir Kraft für diese Stunde gibt. Und das ist so passiert. Lässt uns Gott irgendwann mal im Stich? Ich glaube nicht. Haben wir noch Beispiele von Menschen, die Mut haben, von einer großen Masse anders zu sein? Elia, der war alleingestellt und die Priester von Baal auf der anderen Seite. Er hatte nicht seine Opposition und die Anhänger, oder mindestens ihm war nicht bewusst. Und er hatte Mut gehabt zu sagen, ich mache nicht mit, wir haben unser Gott, also nicht die Götter, die ihr dann anbetet. Wie war mit Petrus? Da kam eine junge Frau und sagte, ja, den habe ich gesehen, er war mit den Jüngern. Und was sagt er? Nee, so verwechselst du mich, es war eine andere, nicht ich. Kann schon passieren, oder? Da braucht man Mut. Und der Petrus hat gelernt, Mut zu haben. Ich glaube, Mut zu haben ist nicht automatisch da. Der hat gelernt. Was ist mit dem Johannes, der jahrelang an Gott glaubt und an seine Wiederkunft hofft? So wie der August Landmesser Mut hatte, sich nicht anzupassen, kommt eine Zeit, und wir sind davon überzeugt, wo eine andere Art von Diktatur kommen wird in dieser Welt, und wir werden den kommenden Weltführer begrüßen. Wie das passieren wird, das sagt uns die Schrift und auch die Schriften von Ellen White. In diesem Augenblick anders zu sein, wird auch nicht einfach. Und ich denke, wir müssen auch wie der Student beten, dass Gott uns Kraft gibt. Wenn die Stunde der Versuchung kommen wird, für diese Stunde müssen wir schon jetzt beten. Weil wir wissen, für jeder von uns, vielleicht wir nicht gleichzeitig für alle, aber für jeder von uns kommt diese Stunde und wir wissen das schon. Ich hatte selber die Erfahrung gemacht, vielleicht habe ich die Erfahrung schon mal erzählt. Ich war als junger Student bei der Universität und ich war nicht getauft, ich ging aber in die Gemeinde. Und es war, glaube ich, im fünften Studienjahr, also ich war schon ganz fortgeschritten, und ich habe gehört, dass eine Prüfung am Samstag geplant wurde. Das ist schon bekannt, also ich glaube, die adventistischen Kinder haben schon das erlebt vielleicht. Und ich war der Vertreter der Studenten, da war, glaube ich, um die 65 Studenten. Also ich hatte nicht so schlechte Ergebnisse und deshalb war ich so als Studentensprecher gewählt. Und ich war nicht getauft, ich war aber mit einem anderen Studenten, der Adventist war. Und wir haben gesagt, wir rufen den Professor an und wir sagen, dass wir um die Umplanung der Prüfung bitten. Und wir haben angerufen und ich habe gesagt, es gibt den Wunsch, also ganz neutral formuliert, es gibt den Wunsch, dass die Prüfung nicht Samstag stattfindet, sondern am Freitag. Und er sagt, okay, gut, wenn es so ist, kann man umplanen. Aber man muss dazu sagen, es war nicht der Wunsch von allen Studenten oder von der Mehrheit, sondern nur von einigen, von der Minderheit. Wir haben gesagt, es gibt ein Glaubens-, ein Gewissensproblem und deshalb möchten wir so haben. Und der Professor kam und als er kam, sagten einige Studenten von der Gruppe, ja, also es ist nicht gut, dass die Prüfung umgeplant worden ist. Also wir möchten gerne, dass am Samstag stattfindet. Und dann kommt der Professor in den Raum und sagt, ja, aber ich hatte so verstanden, es gibt der Wunsch, dass am Freitag geplant wird und so. Ja, aber wir möchten noch einen Tag lernen und so weiter, sagen die anderen. Und er hat gesagt, wir können nicht zwei Prüfungen machen, es tut mir leid. Und die andere hat gesagt, ja, aber wir brauchen noch den Tag zu lernen. Also man muss wissen, bei den Studenten, ein Tag ist sehr wichtig. Also dieser Tag macht die Situation so, dass man die Prüfung besteht. Ja, also unter uns gesagt. Und dann hat der Professor gesagt, ich bitte euch, wer die Prüfung jetzt sofort, jetzt war es schon Freitagnachmittag, glaube ich war 14 Uhr oder so, wenn die Prüfung jetzt sofort machen möchte, ich bitte euch auf diese Seite. Und wer die Prüfung am Samstag schreiben möchte, bitte auf diese Seite. Und bis zu dem Zeitpunkt wusste nicht, dass ich so Gemeindefreunde war, also wussten schon über den adventistischen Student. Und ich hatte überlegt, also wenn ich muss jetzt wählen. Also wenn ich die richtige Seite gehe, was passiert dann? So, wenn ich dahin gehe, dann was sage ich dem lieben Gott? Und ich habe mich entschlossen, mit sehr viel Mut, also ich glaube um 0,1 km/h, ich ging einfach in die richtige Seite. Und dann hatte ich gesehen, also die anderen Kollegen, über 60 Menschen, ah, der da ist auch so. Die haben gesehen, also der Dorin, ah, der ist auch so mit diesen Sachen bei der Sekte da, oder? Und war nicht leicht. Ja, also ich denke, wenn man die anderen haben gedacht, also ich bin sehr gut und ich bin so und so und so. Und jetzt merken die, ah, der ist auch bei diesen. Ja, es war nicht einfach, ich muss sagen. Aber dann habe ich gesagt, ist halt so. Also wenn es schief laufen sollte, dann ist Gottes Sache, ist nicht meine Sache. Und ich ging dahin, es war der Adventist, ich und noch eine Studentin, die aus anderen Gründen die Prüfung hatte, persönlich private Gründe gehabt. Und da waren 3 gegenüber 60. Also ich denke, ja, wenn man zur Abstimmung gekommen wäre, hätte man sagen, ja gut, es tut uns leid, ist halt so die Mehrheit, Demokratie, muss man uns ja anpassen. Und wir haben im Gedanken gebeten, also in diesen Augenblicken geht auch nicht anders, muss man sagen. Und dann, der Professor hat ein paar Sekunden geschaut und hat gesagt, wir machen für die 3 eine Prüfung heute und für die restlichen eine Prüfung morgen, also am Samstag. Und ich frage euch, wie ist das nicht Freude, was man hört? Es sind einfach Sachen, wenn jemand erzählt und nicht gläubig ist, sagt man, das gibt's nicht, das kann nicht passieren, das geht nicht. Und ich hatte gelernt, man muss Mut haben, zu sagen, ja, ich stehe bei meinem Gott und ich möchte nicht anders machen. Und Gott segnet diese Entscheidung. Ich komme zum Schluss zu einem wichtigen Punkt. Die Leute, die sagen, ich möchte mit diesen Religionen sagen, nichts zu tun haben. Ich glaube weder an Gott noch an Satan, ich möchte einfach in Ruhe gelassen werden. Ja? Und es gibt so eine Parabel, dass mit der Mauer. Und man sagt so, es gab einfach eine Mauer und Gott hat gesagt, also wer mich anbeten möchte, dann kommt einfach zu dieser Seite von der Mauer. Wer Satan anbeten möchte oder wenn mich nicht anbeten möchte, kommt auf die andere Seite. Und ein Mensch hat gesagt, ja, also ich möchte weder Gott noch Satan dienen und ich klettere auf dieser Mauer und ich bleibe einfach in der Mitte. Ja, und man sagt, kommt Gott, nimmt einfach seine eigenen mit. Und kommt Satan, nimmt auch seine eigenen mit. Und der neutrale Mensch bleibt da und richtig auf dieser Mauer. Nach ein paar Sekunden kommt der Satan zurück. Ah, entschuldige mich, ich habe dich vergessen, komm mit. Aber warte, ich bin neutral. Also, nein, diese Mauer habe ich gebaut, das gehört mir. Also du musst kommen. Also Neutralität gibt es in diesem Sinne nicht. Und deshalb, jeder muss sich halt entscheiden. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 16, da steht: So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wir als Siebenten-Tags-Adventisten, was uns charakterisiert, ist nicht, dass wir am Sabbat nicht arbeiten möchten und dass wir kein Schweinefleisch essen oder Vegetarier sind, sondern das Wichtigste, wir warten auf die Wiederkunft Christi, die wir glauben, dass tatsächlich und bald passieren wird. Die anderen Menschen, die meisten, glauben nicht mehr daran. Auch in dieser Hinsicht sind wir anders. Und wir wissen, wenn das Reich Gottes kommen wird, dann wird alles anders sein für uns alle. Amen.